Willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Eigentlich fangen wir mit den öffentlichen Terminen an, aber da wir gerade die Entscheidung des Bundesrates zu dem Thema Entlastungsprämie hatten, würde ich das Thema mal als erstes aufrufen und dann zu den anderen Punkten kommen. Herr Ratsch.
Ja, direkt eine Frage an Herrn Mayer. Wie hat denn der Bundeskanzler reagiert in einer Zeit, die nicht gerade geprägt ist von positiven Schlagzeilen nach so einer Entscheidung im Bundesrat?
Ich will vielleicht nochmal sachlich einsteigen zu dem Thema, da es dazu ja auch mehrere Fragen gibt. Ich will auch nochmal einordnen, die Maßnahmen, um die es hier ging. Alle Arbeitgeber sollten die Möglichkeit erhalten, also die Option, ihren Beschäftigten eine Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1.000 Euro Steuern abgabenfrei zu zahlen. Das war ein Element des Maßnahmenpakets, das die Bundesregierung beschlossen hat. Dazu zählt insbesondere auch die Energiesteuersenkung, die wir jetzt ja auch schon umgesetzt haben und die auch schon wirkt. Die Gesetzesänderung hat der Bundestag bereits am 24.04. beschlossen und wir haben heute zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat zumindest diesem Teil, also der Entlastungsprämie, heute nicht zugestimmt hat. Die Bundesregierung bedauert diese Entscheidung des Bundesrats sehr. Sie hält an dem Plan fest, angesichts der gestiegenen Energiepreise eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger zu erzielen. Und ich will vorsorglich sagen, dass dazu natürlich alle ihren Beitrag leisten müssen, Bund und Länder. Über die weiteren Verfahrensschritte wird die Bundesregierung zeitnah entscheiden. Das weitere Verfahren wird nun auch geklärt und es werden sicherlich auch weitere Gespräche mit den Ländern erfolgen.
Zum weiteren Verfahren wird das ein zentrales Thema im Koalitionsausschuss nächste Woche?
Die weiteren Verfahrensschritte werden jetzt geklärt. Wie gesagt, für uns ist wichtig, wir halten daran fest, wir wollen Bürgerinnen und Bürger in dieser schwierigen Situation, die sich insbesondere durch gestiegene Energiepreise, aber auch weitere gestiegene Preise eben zeigt, möglichst entlasten. Dazu zählt perspektivisch natürlich auch eine Reform der Einkommensteuer. Aber wir sehen eben auch die Möglichkeit der Entlastungsprämie, weil sie schnell wirkt, weil sie eine Möglichkeit ist, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann auch gezielt zu unterstützen. Und wie gesagt, die weiteren Gespräche werden dann nun erfolgen.
Herr Jessen?
Ja. Inhaltliche Kritik der Länder für die Ablehnung sieht ja so aus, dass sie sagen, die Belastung durch Ausfälle, Steuerausfälle, würde zu 2/3 von Kommunen und Ländern getragen, während die zur Kompensation vorgesehene Erhöhung der Tabaksteuer alleine dem Bund zugute komme. Also eine Asymmetrie in Entlastung und Belastung. Akzeptieren Sie diese Kritik der Länder grundsätzlich?
Nach meinem Verständnis wurden von unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Argumente vorgetragen, die für oder gegen diese Prämie aus ihrer Sicht sprechen. Das kann ich nicht weiter einordnen. Da kann ich auch keine Begründung für liefern. Das müssen die betroffenen Länder, die sich dort entschieden haben, das abzulehnen, dann entsprechend auch selbst beantworten. Für uns ist wichtig, dass am Ende, und Sie wissen das, dass im Bereich der Steuer wir eine komplexe Zusammenwirkung unterschiedlicher Ebenen haben. Das betrifft ja übrigens auch den Fall, wenn es mal zu Mehreinnahmen kommt an anderer Stelle. Und insofern nochmal, Entlastungsmaßnahmen müssen am Ende gemeinschaftlich dann auch getragen werden. Und so blicken wir auch auf diesen Sachverhalt.
Ja, also es wäre schön, wenn trotzdem die Bundesregierung Zahlenwerke vorlegen können, aus denen hervorgeht, dass nach Ihrer Auffassung eine Kompensation der Ausfälle stattfindet. Zusatzfrage, unter den Ländern, die abgelehnt haben, ist auch Bayern, CSU regiert. Ein Koalitionspartner spricht sich gegen den Vorschlag der Bundesregierung aus. Wie bewerten Sie das?
Ich würde jetzt ungern ins Abstimmungsverhalten einzelner Länder einsteigen. Das kann ich von dieser Stelle nicht. Ich kann für die Bundesregierung sprechen. Wir sind klar für eine Entlastung an dieser Stelle gewesen und haben auch alles, was dafür notwendig ist, auf den Weg gebracht, haben auch umfangreiche Gespräche geführt mit den Ländern. Und nochmal, ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass jetzt Bund und Länder auch an der Stelle für die Zukunft zusammenrücken und jetzt dann im weiteren Verfahren auch besprechen werden, wie eine Entlastung am Ende umgesetzt werden kann.
Frau Kunert?
Eine Frage ans BMF. Welche Szenarien haben Sie denn da, dass die Länder tatsächlich auch noch mal entlastet werden können, also dass es eine Kompensation gibt? Und können Sie noch mal was zu den Zahlen sagen, also wie viel Last bei den Ländern liegt, wie viel beim Bund und wie die Finanzierung Gegenfinanzierung aussehen soll?
Ich würde mal von hinten anfangen. Also bisher, so wie es aktuell ausgestaltet war, bei einer Laufzeit bis Juni 2027, haben wir gerechnet mit Steuermindereinnahmen von 2,8 Milliarden Euro, wovon 1,1 Milliarden Euro auf den Bund entfallen. Jetzt im weiteren Vorgehen, da kann ich den Gesprächen einerseits innerhalb der Bundesregierung, aber auch anstehenden Gesprächen gegebenenfalls mit den Ländern, kann ich an der Stelle nicht vorweggreifen. Da bitte ich um Verständnis.
Dann Herr Jung.
Ja, ich probiere es auch nochmal. Also apropos CSU in der Bundesregierung, das bayerische Verhalten, der bayerische Ministerpräsident hat doch der Entlassungsprämie zugestimmt. Wie erklären Sie denn jetzt, dass das von Herrn Söder geführte Bayern abgelehnt hat?
Naja, also ganz grundsätzlich will ich schon noch mal darauf hinweisen, dass es ja jetzt auch nicht völlig unüblich ist, dass auch der Bundesrat mal Vorschläge ablehnt, die die Bundesregierung oder der Bund, der Bundestag in dem Fall gemacht hat. Das ist jetzt nicht völlig unüblich. Das hat es auch in der Vergangenheit immer mal wiedergegeben. Insofern würde ich jetzt in einzelne Abstimmungsverhalten da auch nicht zu viel reininterpretieren. Entscheidend nochmal für uns ist, wir wollen eine Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in dieser Situation erreichen. Deshalb haben wir die Energiesteuern gesenkt, auch für 2 Monate. Wir sehen auch die Effekte dafür. Auch da gab es ja intensive Gespräche auch mit den Bundesländern darüber. Wir werden im weiteren Verlauf über eine Einkommensteuerreform sprechen. Auch da werden wir sicherlich das Gespräch mit allen möglichen Akteuren, die dann beteiligt sind, auch suchen. Nochmal, wir wollen diese Entlastung und halten daran als Bundesregierung auch fest.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass aus diesem Entlastungsprämienwunsch jetzt ein Belastungspaket für die Bundesregierung geworden ist?
Nein.
Herr Ratsch nochmal.
Nochmal eine ganz kurze Verfahrensfrage. Wird denn die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss anrufen?
Wie gesagt, zum weiteren Verfahren. Die Abstimmung ist ja nun, glaube ich, noch nicht mal eine Stunde her. Zum weiteren Verfahren stimmen wir uns jetzt ab und werden dann informieren.
Letzte Frage, Herr Jessen.
Ja, ist die Bundesregierung von der Mehrheitsentscheidung des Bundesrates überrascht worden oder ist Ihnen das vorher avisiert worden? Haben Sie damit gerechnet?
Ich glaube, das ist am Ende gar nicht entscheidend. Klar ist, dass wir ja die Gespräche in den letzten Tagen und Wochen geführt haben. Insofern war auch die Kritik natürlich bekannt. Wir nehmen das jetzt so zur Kenntnis und wie gesagt, wir wollen eine Entlastung und wir werden weiter daran arbeiten.
Mhm. Ja, ob es entscheidend ist oder nicht, war ja nicht meine Frage gewesen, sondern ob Sie vorher Kenntnis davon hatten, dass es im Bundesrat auf eine solche Ablehnung hinauslaufen könnte.
Es gab ja intensive Gespräche auch mit den Ländern, deshalb waren uns natürlich die Positionen auch bekannt, gab auch natürlich in diesen Gesprächen Angebote, die der Bund gemacht hat, ja, wurden verschiedene Dinge ausgetauscht. Insofern, die Bundesregierung wird von solchen Dingen nicht überrascht. Trotzdem hätten wir uns natürlich gewünscht, dass es hier zu einer Zustimmung kommt, weil wir von der Maßnahme, wie gesagt, überzeugt sind. Und vielleicht auch noch mal als Einordnung auf Herrn Jung. Ich habe das konkrete Abstimmungsverhalten, weil Sie gerade von einer Ablehnung Bayerns sprachen. Ich kann es jetzt von hier nicht genau nachvollziehen, aber lohnt sich vielleicht auch noch mal nachzuschauen, weil ich glaube, es sind auch einige Enthaltungen dabei gewesen. Ich weiß es in dem konkreten Fall jetzt nicht genau. Müsste noch mal nachschauen.
Dann sehe ich erstmal keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zu den öffentlichen Terminen des Kanzlers in der nächsten Woche, Herr Mayer.
Yes, gerne. Also der Blick auf die kommende Woche. Es beginnt mit den öffentlichen Terminen des Bundeskanzlers am Dienstag, den 12. Mai. Dort ist der Bundeskanzler von 9 bis 10 Uhr zu Gast auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Er wird dort eine Rede halten. Der Kongress findet im Estrel-Kongresscenter in Berlin statt. Am Mittwoch, den 13. Mai, leitet der Bundeskanzler wie üblich um 10 Uhr das Bundeskabinett. Am Donnerstag an Christi Himmelfahrt, das ist der 14. Mai, wird der Bundeskanzler ab 11.15 Uhr an der Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen teilnehmen. In diesem Jahr erhält ihn der Ministerpräsident der Italienischen Republik AD und ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Professor Mario Draghi. Die Veranstaltung findet im Krönungssaal des Aachener Rathauses statt. Der Bundeskanzler wird dort die Festansprache halten und dabei die Verdienste des Preisträgers um die europäische Einigung würdigen. Am Freitag, den 15. Mai, wird der Bundeskanzler den 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg besuchen. Dort wird er an einer Podiumsveranstaltung teilnehmen. Der Titel der Veranstaltung lautet Gemeinsam Zukunft gestalten. Soweit zu den Terminen.
Gibt es Fragen zu diesen Terminen? Das ist nicht der Fall.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt. Per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann haben wir noch zwei Reiseankündigungen. Einmal Forschung und Familie, ne?
Ja. Dann fange ich an mit einer Terminankündigung. Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Beer, wird am 13. und 14. Mai in die Niederlande reisen. In Den Haag wird die Ministerin Antrittsgespräche mit ihrer neuen niederländischen Amtskollegin Rianne Letschert sowie mit der neuen niederländischen Wirtschaftsministerin Helene Herbert führen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die deutsch-niederländische Zusammenarbeit in Forschung, Innovation und Raumfahrt. Und im Anschluss reist die Ministerin weiter nach Amsterdam. Dort wird sie auf das deutsche eisbrechende Forschungsschiff Polarstern zusteigen. Die Polarstern befindet sich zum Abschluss ihrer aktuellen Antarktis-Forschungssaison nach 183-tägiger Expedition auf dem Weg nach Bremerhaven. An Bord der Polarstern wird die Ministerin mit Vertreterinnen und Vertretern des Alfred-Wegener-Instituts, des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung, über aktuelle Forschungsprogramme in der Arktis und in der Antarktis sprechen. Für unser Verständnis des Klimawandels sind die Polarregionen von essentieller Bedeutung. Mit Nachwuchsforschenden aus Westafrika, die im Rahmen der Waschgalf Floating University unter Leitung des Kieler Geomars an Bord sind, wird sie über die internationale Ausbildung in der Meeresforschung sprechen. Die Polarstern wird am 15. Mai in Bremerhaven einlaufen. Moderne Forschungsschiffe sind eine unverzichtbare Plattform einer modernen, transferorientierten Klima- und Biodiversitätsforschung auf unseren Meeren und Ozeanen.
Dann gibt es dazu Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann machen wir gleich noch die nächste hinterher.
Auch ich habe Ihnen eine Reiseankündigung zu machen. Die Bundesbildungsministerin Karin Prien reist Anfang der Woche nach Brüssel. Dort wird sie am Montag am Jugendministerrat und am Dienstag am Bildungsministerrat teilnehmen. Schwerpunkte der beiden Ratssitzungen sind unter anderem das Programm Erasmus Plus, eine jugendfreundliche Politik innerhalb der EU, Fragen zu widerstandsfähigen Bildungs- und Ausbildungssystemen in Krisenzeiten sowie der Rolle von Lehrkräften im Zeitalter von KI. Im Rahmen der Reise finden unter anderem Gespräche mit Bildungsministerinnen und Ministern aus Frankreich, Polen, Österreich und Irland statt. Darüber hinaus ist ein Treffen mit der EU-Kommissarin Haja Labib geplant.
Dankeschön. Gibt es dazu Fragen? Herr Jessen?
Ja, spielt das Großthema Zugang von jungen Menschen zu Social Media und Internet in irgendeiner Weise eine Rolle?
Auch das wird dort Thema sein bei unterschiedlichen Gesprächsformaten, die die Ministerin dort besucht.
Ja, mit welcher, gibt es eine spezifische Haltung, in der Ihre Ministerin als Vertreterin der Bundesregierung reingeht? Einen deutschen Ansatz, wenn man so will?
Herr Jessen, Sie wissen ja, dass die Bundesministerin sehr intensiv beim Thema Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt unterwegs ist. Sie hat im letzten Herbst dazu eine Expertenkommission eingerichtet, die vor kurzem dazu eine Bestandsaufnahme veröffentlicht hat. Und die Ministerin hat immer wieder betont, wie wichtig ihr diese Fragen sind. Sie hat dazu auch eine Position, vor allem wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche fit zu machen im Internet. Aber, und das betont sie auch immer wieder, sie wartet die Handlungsempfehlungen der Expertenkommission ab, die wir jetzt Ende Juni erwarten. Und mit ihrer persönlichen Haltung wird sie natürlich in die Gespräche und in den Austausch gehen und auch interessiert sein an dem, was andere Mitgliedstaaten zu diesem Thema zu sagen haben.
Darf ich noch eine kurze Nachfrage? Dankeschön. Wie ist denn die persönliche Haltung der Ministerin? Ist sie einer Zugangsbeschränkung für junge Menschen zugeneigt?
Also, sie hat immer wieder betont, dass sie bei der Frage zu Zugangsbeschränkungen auch Sympathien hat, ohne dass sie sich jetzt auf ein Alter festgelegt hat. Sie hat aber auch immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass die Plattformen auf EU-Ebene reguliert werden müssen. Und sie hat immer wieder betont, dass es wichtig ist, dass es auch funktionierende Systeme der Altersverifikation gibt, damit Kinder und Jugendliche altersgerechte Inhalte im Internet sehen und konsumieren können. Sie hat aber auch betont, und das tut sie wirklich mit aller Regelmäßigkeit, wie wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche auch eine Teilhabe am Internet haben.
Dann kommen wir zu anderen Fragen. Ich, Herr Monat, dann Herrn Reichel.
Ich hätte eine Frage ans BMI, und zwar geht es um Jesiden. 2023 hat der Bundestag den Völkermord an den Jesiden anerkannt und sich verpflichtet, ihnen hilfreich zur Seite zu stehen. Trotzdem werden Jesiden jetzt abgeschoben. Ist das Versprechen von damals heute nichts mehr wert?
Also grundsätzlich kann ich Ihnen dazu sagen, dass der Vollzug des Aufenthaltsrechts und damit insbesondere die Durchführung und Rückführung in die Zuständigkeit der Länder fällt und wir hier als Bund nur unterstützen.
Nachfrage, aber inwiefern gehen Sie der Verpflichtung nach, tatsächlich sie zu unterstützen und die, also tatsächlich in den Jesiden hilfreich zu sein, wie Sie es auch im Bundestag beschlossen haben und auch als Bundesregierung dafür stehen?
Also wenn Sie nach den Abschiebungen fragen, habe ich da nichts hinzuzufügen.
Dann neues Thema, Herr Reiche.
Ja, eine Frage ans Verteidigungsressort. Gibt es schon konkrete Pläne für die 4 Milliarden Investitionen im Osten?
Es gibt ja für alle Bundesländer Aufbaupläne, was Infrastruktur angeht und auch Verstärkung der örtlichen Personal- und Liegenschaften und Bundeswehrstrukturen in Gänze. Und natürlich wissen, ich glaube, Bernsdorf, korrigieren Sie mich gerne, ist auf jeden Fall einer der Stützpunkte, der aufgebaut werden soll mit einem neuen Bataillon. Das haben wir aber vor 2-3 Jahren schon kommuniziert. Da laufen die Pläne und die Abstimmungen. Und darüber hinaus gibt es natürlich im Rahmen des Fähigkeitsaufbaus Pläne. Aber ich kann jetzt hier noch nicht im Detail über einzelne Standorte reden, sondern Sie wissen, dass wir Infrastrukturbedarfe haben, die durch den Aufwuchs begründet sind. Das betrifft die ganze Bundesrepublik. Und davon wird auch der Osten maßgeblich natürlich beteiligt sein.
Eine Nachfrage noch. Geht es dabei auch um, dass man stillgelegte Kasernen und alte Übungsflächen wiederbelebt?
Das gilt ja für die gesamte Bundesrepublik. Sie wissen, dass wir ein Moratorium aktuell laufen haben, dass wir aktuell keine Liegenschaften mehr abgeben und eine Liste von rund 200 Liegenschaften überprüfen, die schon an die BIMA abgegeben wurden, aber noch nicht veräußert wurden. Und das betrifft die ganze Bundesrepublik. Und hierzu laufen aktuell die Prüfungen und die Abstimmungen lokal und regional. Und dann werden wir, wenn die Abstimmungen beendet sind, auch zu den jeweiligen Liegenschaften berichten.
Dazu, Herr Zenker. Dann Herr Kollege.
Ja, Frau Wanders Otto von Politico hier aus Berlin. Ich habe eine Frage an Herrn Mayer und an Herrn Grewe. Wie beurteilt die Bundesregierung und das Wirtschaftsministerium den Ausgang der Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu der anstehenden Umsetzung des Zollabkommens?
Ich kann dazu sagen, dass die Bundesregierung weiterhin der Meinung ist, dass die Vereinbarung vom letzten Jahr zwischen der Europäischen Union und den USA möglichst rasch umgesetzt werden muss. Das hat der Bundeskanzler zuletzt auch immer wieder betont. Wichtig ist hier eine geschlossene Haltung der Europäischen Union, und die Bundesregierung stimmt sich auch im aktuellen laufenden Trilogverfahren weiter eng mit den europäischen Partnern und Institutionen ab, immer mit dem Ziel, hier zu einer schnellen Verständigung zu kommen.
Dem schließe ich mich vollends an. Die Ministerin ist dazu natürlich auch im Austausch mit dem zuständigen Kommissar Cefkovic und ansonsten deckt es komplett die Haltung. Wir setzen uns für die Einhaltung ein durch beide Seiten und unterstützen dies konstruktiv.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann hatte Herr Zenker eine Frage.
Eine Frage ans Verkehrsministerium. Da wir ja gestern wieder gelernt haben, dass das Schienennetz sich nicht verbessert hat, würde ich gerne wissen, ob es eine...
Wir sind auf der Seite. Vielleicht warten Sie noch einen Augenblick und fragen dann nochmal. So,
Schienennetz ist so schlecht wie vorher oder so gut wie vorher. Also was der Minister eigentlich vorhatte, die Pünktlichkeit doch in einem absehbaren Rahmen zu erhöhen, ist also nicht so einfach. Es gab ja mal auch die Idee von Friedrich Merz, dass man Züge aus dem Verkehr rausnehmen sollte. Also damit die Züge, die dann weniger fahren, dass die dann zuverlässiger sind. Wird der Minister vielleicht nochmal an Frau Palla herantreten, dass man das macht, oder schließt er das aus?
Sie sprechen jetzt hier erst mit dem Zustandsbericht der Infrago an, ja, den die Bahn vorgelehnt hat. Den nehmen wir als solches natürlich zur Kenntnis. Er dient dazu, seitens der DB den Infrastrukturzustand mit einer Notenlogik auch darzustellen. Die Bahnchefin selbst hat sich dazu ja auch gestern geäußert, nach Herrn Nagel. Und Frau Palle hat ja auch betont gehabt, dass die Talsohle des ungebremsten
ungebremsten Alterung unserer Schienenstruktur erreicht scheint. Also der Minister Schnide hat immer betont gehabt, dass wir wirklich in einem Modernisierungsjahrzehnt auch haben. Und wir auch im vergangenen Jahr rund 20 Milliarden Euro in die Sanierung des Schienennetzes investiert haben. Und auch in diesem Jahr es 23 weitere Milliarden sind und 28.000 Baustellen ungefähr geplant sind. Also eine ganze Menge. Also wir setzen wirklich dahin, unsere Infrastrukturen auf Vordermann zu bringen und dadurch natürlich auch die verschiedenen Ziele zu erreichen.
Aber zu der konkreten Frage, weil Sie nichts sagen, ob man Züge rausnehmen sollte oder nicht?
Das ist jetzt aktuell nicht in der Debatte.
Dazu, Herr Jessen dazu? Achso, neues Thema. Herr Jung hatte kurz den Arm. Neues Thema oder?
Dazu. Frau Nicke, ich habe ein bisschen gestockt gerade, weil Sie meinten, die Talsohle scheint erreicht aus Ihrer Sicht. Warum scheint sie nur zu erreicht zu sein?
Ich hatte hiermit nur die Äußerung von Frau Paller zitiert, die für sich alleine steht. Das war jetzt nicht die Haltung des Bundesverkehrsministeriums an der Stelle.
Aus Ihrer Sicht ist die Talsohle erreicht?
Wie gesagt, die DB hat gestern ihren Bericht, also ihren Netzzustandsbericht vorgelegt, den, wie ich sagte, wir zur Kenntnis genommen haben. Wir sehen die Zahlen. Der Minister ist ja, war ja auch mehr oder weniger in der Vergangenheit eher so, dass wir realistisch sein müssen und dass wir wirklich mitten in einem Modernisierungsjahrzehnt stehen, in dem es viele Baustellen wird und er auch mehr oder weniger das Motto aufgerufen hat, wir kommen zu dem Comeback der Infrastruktur. Das heißt, wir setzen jetzt alles dran, unsere Infrastrukturen wieder voranzubringen.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jessen, neues Thema.
Ja, die Frage geht dann zur Teilung des Ministeriums. Die Rücklaufquote der Fragebogen zur Wehrpflicht, die für junge Männer verpflichtend ist, liegt bei denen aber, beziehungsweise die Nichtbeantwortung liegt bei 28%. Das sind mehr als ein Viertel derer, die eine verpflichtende Antwort nicht geben. Wie bewerten Sie das und wie gehen Sie damit um? Was folgt?
Die in den letzten Tagen medial dargestellten Rücklaufquoten sind nicht zutreffend. Wir haben vor ca. 50 Minuten eine Pressemitteilung rausgegeben mit den richtigen Rücklaufquoten oder mit denen, die uns aktuell vorliegen, nach der Auswertung. Aktuell haben wir einen Rücklauf in der ersten Frist von 86%. Wenn wir dann noch die Ermahnung oder die Erinnerung dazu rechnen und dann den Rücklauf haben, dann liegen wir bei über 90% Rücklauf. Und diese Zahlen sind sehr gut. Genau. Wir haben 206.000 Anschreiben verschickt seit Beginn des Jahres. Und wie Sie wissen, läuft dann nach Versand bzw. Empfang eine 4-Wochen-Frist. Und wenn diese Frist im Grunde nicht eingehalten wird, erfolgt nochmal eine Erinnerung. Und so kommen diese Zahlen zustande. Deswegen ist auch unser Ziel, für die weitere Auswertung noch auf einen breiteren Datenbestand zu warten, weil Sie wissen, dass allein von den 206.000 verschickten Anschreiben ungefähr die Hälfte auf die Männer verfällt oder entfällt und der Rest Personen anderen Geschlechtes, die ja auch nicht antworten müssen.
Ja, zu den nicht antwortpflichtigen eine Frage. Da kursiert die Zahl, dass der Rücklauf dort oder bei nur 3% der angeschriebenen Frauen oder anderer Geschlechtszugehörigkeit ist. Stimmt das? Antworten da nur 3%?
Das kann ich bestätigen. Ich kann bestätigen, dass bei Personen anderen Geschlechtes der Gesamtrücklauf bei 3% ungefähr liegt, ja.
Haben Sie damit gerechnet? Ist das enttäuschend für Ihr Ministerium? Ist darin eine explizite Verweigerungshaltung?
Also ich sehe keine explizite Verweigerungshaltung. Wir haben ja durch die Natur des Wehrdienstes an sich oftmals natürlich eine gewisse auch Präferierung beim männlichen Geschlecht. Das ist einfach so, jetzt in der reinen Berufsbetrachtung auch. Das sehen wir natürlich auch an den Bewerberzahlen. Und die Beantwortung ist für Personen anderen Geschlechtes freiwillig. Und das ist im Grundgesetz im Grunde abgeleitet über die dann weiteren Gesetze, Folgegesetze. Und das ist das gute Recht, eben darauf auch dann nicht zu antworten. Die Erfassung des männlichen Personals oder der männlichen 18-Jährigen hat ja primär den Zweck der Wehrerfassung. Wir wollen ja einen Datenabgleich vornehmen und auch wissen, wer, wann und über welche Wege erreichbar wäre und zur Verfügung steht. Das ist unsere Aufgabe als Streitkräfte, die wir aufgrund der sicherheitspolitischen Lage jetzt wieder reaktiviert haben, was ja vor 12 Jahren normale Praxis war. Und ich sehe das aber nicht kritisch. Das ist Teil auch der Freiheit, die wir natürlich mit dem Gesamtprozess natürlich auch gelassen haben. Bewusst der Gesetzgeber.
Herr Rath.
Ja, nochmal zu den Zahlen aus Ihrer Pressemitteilung. Da hatten Sie ja geschrieben, aus den positiven Rückläufern des Fragebogens sind schon Musterungen erfolgt und auch schon Einstellungen erfolgt. Haben Sie da ein paar Zahlen, wie viele?
Da möchte ich mit Zahlen noch warten, weil wir natürlich den Datenbestand über die nächsten Monate auch etwas auffüllen wollen. Die Statistik und Zahlen müssen immer auf einer gewissen Grundgesamtheit beruhen. Aber richtig ist, wenn wir jetzt diese Rückläufer nehmen und haben dort Interessierte, dann werden die vom Bundesamt für das Personalmanagement kontaktiert. Die bekommen also Informationen, wenn sie das möchten, bekommen Beratungstermine angeboten. Da wird also der weitere Prozess besprochen. Und aus diesen haben wir sowohl Beratungs- und Assessment-Termine, wir haben Einplanungen und daraus abgeleitet auch dieses Jahr schon Einstellungen in den ersten Monaten jetzt gehabt.
Herr Jung?
Nochmal zu dieser Rücklaufquote der jungen Frauen, 3%, das ist schon, wirkt schon wie eine Art Mittelfinger an die Bundeswehr. Wissen Sie denn, weil Sie uns ja diese Zahl gegeben haben, wie viele von diesen 3% dann sagen, sie möchten gemustert werden oder haben Interesse?
Wie ich gerade gesagt habe, sowohl bei diesen Rückläufern Personen anderen Geschlechts als auch bei den Männern warten wir mit diesen Zahlen noch, wenn wir die Grundgesamtheit erhöht haben. Und die andere Bewertung lasse ich Ihnen. Also ich habe durchaus von Messen, von Besuchsbildungsveranstaltungen ein anderes Bild, wo durchaus das Interesse da ist und wo wir auch Interesse seitens der zum Beispiel weiblichen oder seitens der anderen Teile der Bevölkerung wahrnehmen. Die andere Bewertung lasse ich Ihnen.
Weil Sie gerade selbst die Demokratie angesprochen haben, heute wird landesweit, gibt es Schulstreiks gegen die Wehrpflicht, begrüßt das Bundesverteidigungsministerium diese demokratische Mobilisierung. Ich erinnere mich auch immer an Plakaten der Bundeswehr im Sinne von, wir kämpfen auch dafür, dass ihr gegen uns sein könnt.
Wir begrüßen, dass wir in einer Demokratie leben, wo jeder sein, in der gewissen Grenze natürlich, ohne andere Rechte zu verletzen, seine Meinung äußern darf. Und das auch auf diesen Wegen. Das ist das Tolle an diesem Land.
Kunert?
Ich habe noch zwei Fragen, und zwar, was passiert denn mit denjenigen, die sich so gar nicht melden? Wie reagieren Sie auf die, was müssen die befürchten? Und haben Sie Zahlen, Unterschied Ost-West, wie da die Rückläuferquote war?
Zahlen nicht zur jetzigen Kommunikation. Ich weiß auch nicht genau, ob wir diese Linie noch aufmachen, weil ob Süd, Nord, Ost, West, wir haben auch in der Bundeswehr selber, bei unserem Personalkörper, ziehen wir diese Linie nicht mehr. Also ich finde es auch jetzt nach über 30 Jahren nicht mehr zeitgemäß, ehrlich gesagt, diese Einteilung zu machen. Zu den Konsequenzen. Der Gesetzgeber hat im Wehrdienstmodernisierungsgesetz ganz klar geschrieben, dass es eine Ordnungswidrigkeit darstellen kann, wenn man diverse Pflichten nicht erfüllt, die mit Bußgeld belegt werden können. Und dieses Bußgeld wird dann im Ordnungswidrigkeitsverfahren näher beschrieben. Rein theoretisch wäre zwischen 5 und 1.000 Euro das Bußgeld möglich. Und es gibt bei uns intern die Festlegung, dass das Bußgeld bis maximal 250 Euro ausfallen wird. Und natürlich wird dann immer auf den jeweiligen auch auf den jeweiligen Fall geschaut. Das ist eine Maximalgrenze. Es kann ja auch zum Beispiel Fahrlässigkeit vorliegen. Vom Gesetzgeber im Ordnungswidrigkeitsgesetz ist festgelegt, dass die jeweilige Verwaltungsbehörde dann auch die Prokura hat für diese Festlegung. Und gemäß neuen Wehrdienstgesetz oder Modernisierungsgesetz ist festgelegt, dass die Karrierecenter oder das Bundesamt für das Personalmanagement diese Verwaltungsbehörde darstellen, je nach Verfehlung. Das ist im Gesetz ganz klar geregelt. Und das ist also das Verfahren. Und dann das weitere Verfahren, was wäre, wenn, ist doch alles im Ordnungswidrigkeitsgesetz geregelt. Will ich gar nicht darauf eingehen, was wäre, wenn Fälle sind abgebildet.
Herr Fechtner?
Ja, wann werden denn diese Bußgeldbescheide überhaupt verschickt?
Naja, wenn jetzt die ersten 4 Wochen Frist abgelaufen sind und dann erfolgt die Nachfrist, und dann erfolgt keine Antwort. Da werden jetzt gerade die Prozesse erarbeitet, weil ja unser Fokus auf der Freiwilligkeit liegt und auf denen, dass die ganzen Verfahren laufen. Und die laufen wirklich gut. Seit dem ersten Tag läuft die Datenabfrage gut, die Datenanalyse, Auswertung und so weiter. Das läuft sehr, sehr gut. Und jetzt wird sich auch über diesen Fall Gedanken gemacht, beziehungsweise wird die ganze Zeit gemacht, aber die Prozesse werden jetzt gerade finalisiert, sage ich mal. Und dann wird es gemäß Ordnungswidrigkeitsgesetz diese Bußgeldbescheide geben, die von den jeweilig genannten beiden Entitäten dann versendet werden. Ich möchte noch mal betonen, der Fokus liegt ja hier, oder was ist gefordert? Ein Ausfüllen eines Fragebogens, wofür ich wahrscheinlich zwischen 4 und 8 Minuten brauche. Und wo der Zweck ist, ein Datenabgleich. keiner muss da irgendwie ankreuzen, dass er zur Bundeswehr möchte, sondern es geht darum, die Daten abzugleichen und dann kann man sich äußern oder soll man sich äußern, wie man zur Bundeswehr, einen möglichen Wehrdienst steht und ob man gewisse Qualifikationen mitbringt, die gegebenenfalls notwendig sind. Und diese 4 bis 8 Minuten denke ich schon, dass wir oder dass der Gesetzgeber das den jungen Männern zutrauen kann.
Aber wenn das Bußgeld dann bezahlt wird, ist man dann einfach fein raus?
Ich bin kein Jurist. Da muss ich wirklich mal sagen, da muss ich auch noch ins Ordnungswidrigkeitsgesetz verweisen. Da sind dann die Fälle bis über gerichtliche Maßnahmen oder Vollstreckung oder genannt. Kann ich nicht genau sagen.
Herr Jung? Werden Sie denn diese 250 Euro, die maximal möglich sind, bei dem Bußgeld ausreizen? Ich meine, die Bundeswehr braucht ja offenbar jeden Cent für die Aufrüstung.
Das Ziel ist, dass wir bei Vorsatz natürlich bis zu den 250 Euro gehen, ja.
Aber ist das individuell abhängig? Oder wird dann quasi jetzt gesagt, okay, das ist, wir sagen 50 Euro, das gilt für jeden? Oder?
Die zuständige Verwaltungsbehörde wird das vornehmen. Es liegt dann immer daran, ja, wie ich gesagt habe, also die Entität, entweder Karrierecenter oder Bundesamt fürs Personalmanagement, das ist vom Gesetzgeber so geregelt, dass dort auch diese Höhen im Rahmen eines Bußgeldkataloges festgelegt werden können. Und dort wird dann auch auf der Beurteilung her entschieden, welche Höhe es ist. Wenn, wie von Ihnen gerade beschrieben, mit entsprechender Rückmeldung eine vorsätzliche Beantwortung unterbleibt, dann kann man auch vom Vorsatz ausgehen und dann wird sicherlich auch die maximale Höhe ausgereizt werden.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Wackert, ne, mit einer neuen Thema.
Genau. Das ist die Frage ans Innenministerium und zwar zu den iranischen Aktivitäten hier in Deutschland nach Ausbruch des Iran-USA-Krieges. Wie hat sich da die Sicherheitslage verändert? Hat sie sich verändert? Früher war ja immer von einem hohen, aber sozusagen gleichbleibenden Gefährdungspotenzial die Rede und gibt es da neue Erkenntnisse über die Aktivitäten?
Ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir uns weiterhin mit einer hohen abstrakten Gefährdungslage konfrontiert sehen und dass die Sicherheitsbehörden einzelnen Hinweisen nachgehen in Bezug auf iranische Operationen, vor allem gegen amerikanische und jüdische Einrichtungen oder Personen, auch gegen Regimekritiker in Deutschland. Auch Aktivitäten von iranischen Proxys sind weiterhin einzukalkulieren. Und wir bewerten die Gefährdungslage fortlaufend, sind hochwachsam und passen entsprechende Schutzmaßnahmen bei Bedarf an.
Haben Sie denn jetzt eine Steigerung seit Ausbruch der Gefährdung, seit Ausbruch des Krieges jetzt festgestellt oder der Aktivitäten?
Kann ich nicht bestätigen.
Dann noch ein neues Thema, Herr Kollege von Pionier, ich hatte den Namen nicht ganz verstanden.
Ja, Romanus Otte von Politico. Ja. Fast Pionier, aber Politico.
Das war das andere. Ja.
Ich habe eine Frage zum Thema Russland. EU-Ratspräsident Costa hat sich in einem FT-Interview dazu zu möglichen Gesprächen, Klammer auf, Verhandlungen mit Russland unter Putin geäußert. Ich darf das vielleicht einmal ganz kurz zitieren und dann mit der anschließenden Frage, die Frage schließe ich dann an. Er sagte, ich bin im Gespräch mit den 27 Staats- und Regierungschefs der EU, um zu erörtern, wie wir uns am besten organisieren und was wir konkret mit Russland besprechen müssen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Die Frage ist, gibt es da eine Veränderung in der Haltung auch der Bundesregierung und in welchem Format finden diese Gespräche statt, die Herr Costa da anspricht?
Naja, erstmal ist es ja gut und richtig, dass auch Herr Costa auf die Geschlossenheit der Europäischen Union bei diesem Thema hingewiesen hat. Die ist natürlich auch uns besonders wichtig. Wir haben immer betont, dass mögliche potenzielle Gespräche mit der russischen Seite nur dann zielführend sind, wenn sie in enger Kooperation, in enger Koordinierung der europäischen Partner, aber auch mit unseren ukrainischen Partnern stattfinden und wenn sie dann auf ein verhandeltes Kriegsende bezogen sind. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist und wann es auch eine Bereitschaft gibt, wir sehen ja momentan erneut und wiederholt, dass Russland offensichtlich und Wladimir Putin offensichtlich kein Interesse hat an ernsthaften Verhandlungen. Wir rufen ihn dazu nachdrücklich auf. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, wie gesagt, da möchte ich nicht spekulieren. Aber nochmal, uns ist wichtig, abgestimmtes europäisches Vorgehen, abgestimmtes Vorgehen mit den ukrainischen Partnern und ein klarer Fokus natürlich auf eine Beendigung dieses Krieges, ja, für das wir seit Monaten und Jahren arbeiten.
Die Nachfrage kurz, gibt es dafür ein Format, auf das Herr Koschter sich bezieht, oder sind das regelmäßige Konsultationen?
Ich kann jetzt nicht über ein konkretes Format berichten. Der Austausch zwischen den europäischen Staats- und Regierungschefs gibt es auf unterschiedlichen Ebenen, unterschiedliche Möglichkeiten, sich auch auszutauschen, auch auf den Ebenen darunter. Wie gesagt, jetzt konkret auf diese Frage habe ich jetzt keine Info über ein Format nochmal. Es ist richtig, dass wir uns europäisch darüber abstimmen. Es gab immer wieder Versuche, auch Russlands Europa hier in diesen Fragen zu spalten. Wir haben stark dagegen angearbeitet, auch erfolgreich, was sich zuletzt auch nochmal in der Möglichkeit, jetzt ein Darlehen für die Ukraine auszuzahlen, dass es ihnen ermöglicht, sich weiterhin gegen diesen russischen Angriffskrieg zu wehren. Das heißt nochmal, die Geschlossenheit der EU ist hier unser größtes Anliegen.
Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, ans AA zum Thema Libanon, Herr Giese. Der Außenminister ist diese Woche aufgefallen beim Besuch des israelischen Außenministers, als er gesagt habe, Israel habe jedes Recht, im Südlibanon zu sein. Können Sie uns mal sagen, welches Recht, welche Rechte das genau sind, dass die Israelis den Südlibanon besetzen dürfen?
Also, wenn Sie diese gesamte Pressekonferenz verfolgt haben, dann haben Sie gehört, dass der israelische Außenminister zuvor betont hat, dass Israel keine Gebietsansprüche im Libanon hegt. Der Außenminister hat sich in seiner Aussage auf einen temporären Einsatz der israelischen Armee im Süden Libanons bezogen, der auf die Verteidigung gegen Angriffe durch die Hisbollah gerichtet ist. In diesem Kontext stehen auch diese Aussagen. Wie gesagt, wenn Sie darauf Bezug nehmen, im Rahmen dieser Pressekonferenz gesagt worden ist, dann vielleicht nochmal der Hinweis auf den Wortlaut. Der Außenminister hat gesagt, Libanon darf nicht ein Kriegsschauplatz werden, wo es Zivilistinnen und Zivilisten sind, die den Preis zahlen, wo die junge Generation in Ruinen ihrer Elternhäuser aufwächst. Dadurch wird auch Israels Nachbarschaft nicht sicherer. In diesem Zusammenhang, glaube ich, ist verständlich, was der Außenminister gemeint hat.
Ich habe es mir angehört, darum frage ich. Wie gesagt, geht es um die israelische Besatzung des Südlibanons. Die Israelis vertreiben systematisch die Bevölkerung. Das ist nicht nur libanesische Meinung, sondern, glaube ich, mittlerweile UN-Meinung. Schiitische Dörfer werden ausradiert von der israelischen IDF. Und Herr Wadephul hat die Gegenwehr der Hisbollah auf das Schärfste verurteilt. Wie geht das?
Ich habe Ihnen das gerade erklärt und auch nochmal vorgelesen, was da gesagt worden ist. Das war ein sehr, sehr ausgewogenes Statement. Und der Außenminister hat sehr, sehr klar gemacht, dass wir keine dauerhafte Besatzung da in Frage stehen darf, sondern dass es um eine Gegenwehr Israels gegen Angriffe geht. Wir haben da zur Zurückhaltung aufgerufen. Und wie gesagt, Sie haben, wenn Sie das komplett gesehen haben, dürfte Ihnen klar gewesen sein, dass es sich da um eine sehr, sehr ausgewogene Haltung der Bundesregierung handelt.
Herr Jessen?
Ja, Sie werden auch kennen die aktuellen Bilder von weitgehend zerstörten Siedlungen im Südlibanon, die durch israelische Angriffe zerstört wurden. Hat Israel auch dazu jedes Recht?
Nochmal, ich habe gesagt, ich habe nochmal darauf hingewiesen, was der Außenminister gesagt hat. Ich glaube, das war sehr, sehr abgewogen. Ganz klar ist, Zivilbevölkerung und zivile Infrastruktur im Libanon müssen unbedingt geschützt werden. Die Bevölkerung darf auch nicht dauerhaft an der Rückkehr gehindert werden. Das kommunizieren wir sehr, sehr klar und deutlich. Und dazu soll es ja auch Gespräche zwischen den USA und Libanon geben. Meines Wissens sollen da Gespräche in der kommenden Woche in Washington stattfinden. Das begrüßen wir sehr, sehr mit großem Nachdruck, dass es da direkte Friedensgespräche zwischen Israel und der libanesischen Regierung gibt. Sie bieten das Potenzial für eine Zukunft als Nachbarn. Das wünschen wir uns auch in Deutschland, in dem beide gleichermaßen Rechnung getragen wird, nämlich Israels legitimen Sicherheitsinteressen und Libanons Recht auf territoriale Integrität und Souveränität. Und diese Souveränität wird ja auch von der Hisbollah jeden Tag verletzt.
Mhm. Nun sind aber zerstörte Siedlungen vielleicht nicht für ewig, aber doch temporär für einen längeren Zeitraum zerstört. hält der Außenminister die Härte und den Umfang der israelischen Angriffe, die durch diese zerstörten Siedlungen dokumentiert werden, für angemessen?
Ich habe, wie gesagt, in dieser Woche fand dazu eine Pressekonferenz statt, auf der hat sich der Außenminister sehr, sehr ausführlich geäußert. Ich habe gerade gesagt, mit welchen, was die Faktoren sind, die da in den Fokus genommen worden sind. Wir haben da eine sehr, sehr klare Aussage getroffen in Bezug auf den Erhalt von ziviler Infrastruktur, dass diese nicht zerstört werden darf, dass es keine dauerhafte Vertreibung geben darf. Das ist die Haltung der Bundesregierung.
Und nochmal Herr Jung mit der letzten Frage dazu.
Ja, diese nach internationalem Recht darf sich eine Bevölkerung, darf sich ein Volk gegen fremde Besatzung wehren, auch im bewaffneten Widerstand. Genau das verurteilt aber die Bundesregierung, obwohl die Israelis illegalerweise im Südlibanon besetzen. Warum?
Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr deutlich gemacht, dass sich die Israelis gegen die Hisbollah zur Wehr setzen, nicht gegen den Staat Libanon. Das ist etwas anderes. Es ist die Terrororganisation Hisbollah, die die Souveränität auch des Libanon, wie gesagt, jeden Tag untergräbt und Israel mit Raketen angreift, die Bevölkerung da in Angst und Schrecken versetzt seit sehr, sehr langer Zeit. Und dagegen darf sich Israel verteidigen.
Indem Israel die Bevölkerung im Südlibanon in Angst und Schrecken versetzt, die muslimische Mehrheit, die schiitischen Menschen vertrieben werden.
Ihre Frage, Herr Jung?
Ich glaube, wir haben da die Argumente ausgetauscht, ehrlich gesagt.
Neues Thema, Herr Bucket.
Ja, Frage nochmal ans Verteidigungsministerium. Gibt es eigentlich inzwischen Erkenntnisse, was den Truppenabzug der Amerikaner angeht? Stehen Sie da in Kontakt? Hat man Ihnen mittlerweile mitgeteilt, wo diese 5.000 Soldaten abgezogen werden sollen?
Wir hatten am Montag darüber gesprochen und darüber hinaus habe ich keine weiteren Informationen mitzuteilen.
Es sind jetzt 2 Tage weiter. 3, 4.
Dann neues Thema, Frau Karras.
Danke. Ja, an Herrn Giese und an Herrn Mayer, Entschuldigung, dass ich hier so in Ihrem Rücken spreche. Da geht es nochmal um das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Das wird ja von Moskau wie üblich gefeiert. Es wird auch der slowakische Premier erwartet. Wie bewerten Sie das?
Das bewerte ich gar nicht. Ich möchte, was den 8. Mai angeht, nochmal auf die Äußerung des Bundeskanzlers heute auf X hinweisen. Der 8. Mai 1945 brachte Befreiung für Millionen von Menschen, für Deutschland, für Europa. Es erinnert uns daran, niemals zu vergessen, wozu Hass führen kann. Sie verpflichtet uns für ein freies, demokratisches und solidaritätsbasiertes Deutschland, einem starken Europa einzustehen. Soweit zu unserer Position.
Und eine Nachfrage vielleicht dazu noch. Wie bewerten Sie die Drohung der russischen Außenamtssprecherin mit einem Vergeltungsschlag, falls es Störungen geben sollte bei diesen Feierlichkeiten, verbunden mit der Aufforderung an die ausländischen Botschaften in Kiew, sich dann rechtzeitig in Sicherheit zu bringen?
Der Bundesaußenminister hat sich dazu bereits geäußert. Ich kann von dieser Stelle aber auch noch mal sagen, dass die öffentlichen Drohungen Russlands, Kiew anzugreifen, völlig inakzeptabel sind. Sie sind Teil einer rücksichtslosen Eskalationstaktik. Und lassen Sie mich auch klar machen, dass wir weiter an der Seite der Ukraine stehen und uns hier auch mit Sicherheit nicht einschüchtern lassen.
Herr Jung noch mal dazu.
Ja, Herr Mayer, ich hatte das Statement vom Bundeskanzler auch gesehen. Ist es Absicht, dass er die Befreier nicht nennt, um Russland, bzw. die Sowjetunion nicht zu nennen?
Möglicherweise hat es auch etwas mit Zeichenbegrenzung auf X zu tun. Das weiß ich in dem Fall nicht. Wie gesagt, ich glaube, die Aussage des Bundeskanzlers ist sehr klar. Nochmal auch zum Tag wirklich der Befreiung für Millionen von Menschen, für Deutschland, für Europa. Es ist ein ganz wichtiger Tag, der unser Land aus dieser Schreckensherrschaft der Nazis befreit hat. Und deshalb war es ihm auch wichtig, diesen Post abzusetzen.
Wer sind die Befreier?
Ich glaube, das ist historisch klar dokumentiert.
Sagen Sie.
Haben wir noch weitere Fragen? Die habe ich nicht gesehen. Doch, Herr Zenker, Herr Jessen, Herr Ratsch und dann sind wir, glaube ich, heute durch. Herr Jessen.
Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt. Wir hatten am Montag das Thema, dass deutsche Staatsbürger zu denen gehörten, die von israelischen Streitkräften nach Kreta verbracht worden, als, wenn man so will, Mannschaften einer Hilfsflottille. sind die inzwischen eigentlich alle wieder in Deutschland? Ich glaube, vor einigen Tagen war die Meldung, dass diese Boat People der anderen Art sozusagen zurückgeführt würden, oder sind noch deutsche Staatsbürger auf Kreta und werden eventuell konsularisch betreut?
Ich würde dazu ganz kurz unter drei gehen.
Dann gehen. Ist das da wieder raus?
Ja. Wir sind wieder unter eins.
Herr Giese, Sie wollen ja nicht über Einzelfälle Auskunft geben. Die Frage war ja gewesen, ob konsularische Hilfe all denen, die in Griechenland festsaßen, sozusagen angeboten wurde, denen, die sie haben wollten. Hat das stattgefunden?
Ja, selbstverständlich. Wir haben allen, die daran Interesse hatten, auch konsularische Unterstützung zukommen lassen.
Herr Jung.
Herr Giese, das Auswärtige Amt arbeitet für die deutschen Bürgerinnen und Bürger. Absolut. Die waren Opfer dieser illegalen Aktion der Israelis. Warum hat der Außenminister diese illegale Aktion der Israelis nicht verurteilt?
Ich glaube, wir haben uns dazu gemeinsam mit Italien sehr, sehr klar geäußert und haben unterstrichen, dass sich Israel selbstverständlich da ein internationales Recht halten muss. Diese Formulierung, das war von der vergangenen Woche, Mittwoch, kann ich Ihnen nochmal zukommen lassen und da können Sie nochmal vielleicht recherchieren. Das war sehr, sehr klar.
Habe ich gesehen, das war eine Aufforderung, sich an internationales Recht zu halten. Dann ist es passiert und dann ist der Außenminister dieses Landes, der sich nicht daran gehalten hat, hier gewesen. Und der Außenminister Deutschlands, der die Deutschen schützen soll, hat nichts gesagt. Das ist die Frage. Warum nicht?
Wir berichten grundsätzlich nicht aus vertraulichen Gesprächen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Herr Zinker, neues Thema.
Nur eine kurze Frage ans BMG. Wann legt die Ministerin die Pflegereform vor?
Mitte Mai. Dabei bleibt sie auch.
Ich hatte jetzt eher an den Tag gedacht.
Da kann ich Ihnen leider kein konkretes Datum jetzt mitteilen. Wie gesagt, das bleibt bei Ihrer Aussage, dass es Mitte Mai der Fall sein wird. Genau.
Und dann noch als letzten Fragesteller heute Herr Ratsch.
Ja, geht wahrscheinlich ans BMF nochmal zum Thema Tankrabatt. Könnten Sie nochmal eine Bilanz ziehen, wie das bisher läuft? Der Kanzler hat ja gesagt, geht so leidlich. Preise sind immer noch hoch.
Ja, wir hatten das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Montag. Da kann ich Ihnen jetzt zu dem Zeitpunkt keinen neuen Stand mitteilen. Wir beobachten das und werden da weiter die Entwicklung uns anschauen.
Und dann lassen wir gleich Ihr Mikro offen, Herr Keller, weil Sie sich verabschieden wollen.
Genau, vielen Dank. Ich habe 10 Minuten, habe ich, sehr gut. nein, müssen nach 3,5 Jahren in der Pressestelle und 3 Jahren davon auch hier in der REKBK endet meine Zeit in der Pressestelle im BMF vorerst. Ich hätte, als ich vor 3 Jahren hier das erste Mal saß, nicht gedacht, dass ich sage, ich werde es vermissen. Hat Spaß gemacht hier. Aber Sie verzeihen mir, dass ich neben dem weinenden Auge auch mit einem lachenden Auge gehe, weil ich nämlich das Privileg habe, vom BMF an das Haus von Herrn Giese für 3 Jahre Abgeordnet zu werden und arbeite als Finanzreferent an einer deutschen Botschaft. Ich danke den Kollegen auf dieser Seite hier für die immer sehr faire und kollegiale Zusammenarbeit. Ich danke bei uns im Haus den Kollegen aus den Fachabteilungen, dass sie uns teilweise mit sehr, sehr kurzen Fristen immer dafür gesorgt haben, dass ich hier gut ausgestattet war. Ich danke den ehemaligen und aktuellen Kollegen der Pressestelle, dass die immer, wenn ich hier saß, hier ihr Bestmöglichstes getan haben, um mich zu unterstützen. Und ich danke Ihnen zum einen fachlich für das Interesse an unseren Themen, aber auch persönlich dafür, dass Sie mich hier immer vor Herausforderungen gestellt haben, an denen ich mich auch persönlich weiterentwickeln konnte. Und deswegen kann ich auch jedem vielleicht aus unserem Haus oder aus anderen Häusern, der hier zuschaut, nur nahelegen, dass das hier eine gute Sache ist, das auch gerne mal zu machen. Und ich glaube fest an den Satz, man sieht sich immer zweimal im Leben und das nicht als Drohung, sondern als Aussicht. Und deswegen auf Wiedersehen.
Ja, lieber Herr Keller, Sie waren uns immer ein sehr kompetenter Gesprächspartner. Danke dafür und alles Gute auf Ihrem weiteren Berufsweg. Darf man verraten, wo Sie hingehen?
Ich kenne die Geflogenheiten. Herr Giese muss dann gegebenenfalls ergänzen. Ich glaube, es spricht nichts. Ich glaube, es spricht nichts dagegen. Ich gehe an die Botschaft in Brasilia.
Das ist ja. Da sind wir neidisch. Also Ihnen alles Gute nochmal.
Dankeschön.
Und damit schließe ich die Bundespressekonferenz für heute und wünsche, so es sich ergibt, ein schönes Wochenende.